Micro Europa.
Sounds.
Moderne. Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Micro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle 96.6. Am Mikrofon Rebecca Linz. Heute mit dem Radiofeature Talking Medicine. Das größte Problem in der Kommunikation ist die Illusion, sie hätte stattgefunden. Diese Worte des irischen Dramatikers George Bernard Shaw treffen die ärztliche Gesundheitsversorgung in Deutschland mitten ins Herz. Dabei hängen nahezu alle Erfolgsfaktoren einer medizinischen Behandlung, allen voran die Genesung des Patienten, direkt von zwischenmenschlicher Kommunikation ab. Ein gutes Gespräch und damit ein gutes Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient ist die grundlegende Voraussetzung für die richtige Diagnose. Die Sprache ist somit eines der zentralen Instrumente, die dem Arzt oder der Ärztin zur Verfügung stehen. Entscheidend ist dabei darin, geschult zu sein, genau wie bei jedem anderen medizinischen Instrument auch. Wenn wir mit Ärzten sprechen, stellt sich meist die Illusion ein, dass wir wirklich miteinander kommunizieren. Aber oft verstehen wir gar nicht richtig, was der Arzt eigentlich meint. Meistens haben wir deshalb das Gefühl, dass viele Ärzte sich hinter ihren Floskeln verstecken und Angst haben, klar zu reden. Das Feature Talking Medicine, die Rolle der zwischenmenschlichen Kommunikation in der Medizin, ist im Rahmen einer Masterarbeit von Lioba Wunsch an der Universität Tübingen entstanden. Es geht um die Kommunikation zwischen Arzt und Patient und um die Wirkung und das Potenzial einer sprechenden Medizin.
Millionen von Fernsehzuschauer dürften dieses Intro mit einer Schar junger, heldenhafter Ärzte assoziieren. Die amerikanische Ärzteserie Grey's Anatomy gehört zu den beliebtesten Serien in Deutschland. Das Erfolgsrezept liegt in der Dramaturgie. Je abstruser, desto Grace benannte es die Süddeutsche Zeitung einst. Realität sucht man in der Erfolgsserie um die Chirurgen aus Seattle daher beinahe vergebens. Neben jeder Menge lebensbedrohlicher Eingriffe durch die medizinischen Alleskönner, selbstlosen Seelsorger und Götter in Weiß scheinen Fernsehärzte aber vor allem eines für ihre Patienten mitzubringen. Ein schier unerschöpfbares Kontingent an Zeit und Empathie. Sie sind umfassend mit den Lebenssituationen ihrer Patienten vertraut, helfen ihnen durch persönliche Krisen hindurch, kämpfen für ihre Rechte und stehen ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Verfügung.
I can't imagine how you are feeling right now. I can't. But one day, you might feel differently. You might want justice, and I want you to have everything you need to do that.
That's okay. However you feel is okay.
Der reale Arzt- und Krankenhausalltag sieht anders aus. Das dürfte jedem klar sein, der sich, egal ob Arzt oder Patient, schon einmal in einem Krankenhaus aufgehalten hat. Besonders frappierend ist die Kluft zwischen der fiktionalen ärztlichen Fürsorge auf dem Bildschirm und jener in der Realität. Kommunikation in der Medizin ist essentiell, ja geradezu unabdingbar, um die Gesundheit wiederherzustellen. Der positive Einfluss einer guten Kommunikation zwischen Arzt und Patient gilt schon lange als wissenschaftlich erwiesen und bestätigt. So belegt eine Harvard-Studie, dass eine gute Arzt-Patienten-Beziehung mit der Wirkung des Arzneistoffes Aspirin gleichzusetzen sei. Sprechende Medizin ist allerdings deutlich komplexer als das der empathische Bettkantenplausch eines McDreamy oder Bergdoktors aus dem Fernsehen vermuten lassen.
Talking Medicine, die Rolle der zwischenmenschlichen Kommunikation in der Medizin. Ein Feature von Lioba Wunsch. Ein Arzt führt in seinem rund 40-jährigen Berufsleben etwa 150.000 bis 200.000 Gespräche mit Patienten.
Das Gespräch ist der Hauptbestandteil der ärztlichen Tätigkeit und für die Diagnosestellung eines Patienten elementar. Kommunikation ist neben dem Spektrum der apparativen Diagnostik wie der Magnetresonanztomographie oder einem Stethoskop mindestens ebenso ausschlaggebend für das Stellen einer korrekten Diagnose.
Die wichtigste Droge eines Arztes ist seine Sprache. Und das ist, glaube ich, wirklich essentiell, denn ich kann die genialsten Ideen haben. Wenn ich aber nicht an sie rankomme, ist das alles nett, aber es nützt ihnen ja nichts.
Ich weiß aus der Psychotherapie, dass eine heilsame Kommunikation das A und O sein kann, dass beispielsweise unabhängig davon, welche Therapievariante angewandt wird, häufig das Gespräch alleine hilft.
Oft sind Probleme oder Missverständnisse Ergebnis mangelnder Kommunikation, weil dann die Dinge nicht transparent werden. Und da merkt man natürlich auch, dass wir relativ sprachfixiert sind.
Das ist untrennbar mit einer guten Behandlung verbunden.
Die Digitalisierung hält zunehmend Einzug in die Medizin und ermöglicht immer innovativere Diagnose- und Therapieverfahren. Dagegen hat sich im wohl grundlegendsten Bereich der ärztlichen Arbeit, der Sprache und kommunikativen Kompetenz kaum etwas bewegt. Jedoch lassen sich 8 von 10 medizinischen Fehldiagnosen und Behandlungsfehler auf unzureichende Kommunikation zurückführen. Gleichzeitig können rund 80% einer Diagnose bereits anhand eines guten ärztlichen Erstgesprächs, der Anamnese, abgeleitet werden. Fehldiagnosen hingegen sind unweigerlich mit langwierigen Therapien und Patientenunzufriedenheit verbunden. Fehlerhafte Kommunikation hat ebenso wie eine fehlerhafte Medikation einen direkten Einfluss auf das höchste Gut der Medizin, die Gesundheit der Patienten.
Mit der Qualität der Arzt-Patienten-Kommunikation sinkt auch die sogenannte Krankheitseinsicht und Krankheitsverarbeitung der Patienten und damit die Therapietreue. Folglich vergrößert sich nicht nur ihr individuelles Leiden, sondern erhöht sich ihr Morbiditäts- und Mortalitätsrisiko, was mit unermesslichen ökonomischen Kosten verbunden ist.
Kommunikation ist eine existenzielle Grundbedingung unseres Lebens. Also wenn wir genau wissen, dass durch Kommunikation wir jemanden verletzen können, schwer verletzen können, so sehr, dass er seine Gesundheit Schaden nimmt. Wenn wir verbalen Missbrauch eben auch im Krankenhaus selber, nicht nur zwischen Ärzten und Patienten, sondern auch zwischen Pflegekräften und wenn wir die mit einmal feststellen und wenn wir dann auch noch sehen, dass das sozusagen Krankheit eben hervorbringen kann oder Heilungsprozesse verhindern kann, dann gibt es einen riesigen großen Grund zu sagen, wir müssen uns der Kommunikation aus existenziellen Gründen zuwenden, aber auch aus Gründen, weil es an einigen Stellen vielleicht richtig, richtig schlimm läuft. Und zwar so schlimm, dass nicht Gesundheit dabei rauskommt, sondern eben Krankheit.
Dr. Thomas Hehlmann ist Lektor für Gesundheitskommunikation an der Universität Bremen. Er beschäftigt sich seit rund 30 Jahren mit der Arzt-Patienten-Kommunikation, ihren Qualitätsmaßstäben und den gesundheitlichen Folgen von schlechter Kommunikation in der Medizin.
Also wenn man jetzt so ganz weit zurückguckt, dann muss man tatsächlich so bis in die 68er-Revolte damals gehen, weil da kamen die ersten schweren Beschwerden auf, dass in der Arzt-Patienten-Kommunikation irgendwas mit diesem schweren Paternalismus nicht stimmt oder dass man sich dagegen auflehnen müsste.
Die paternalistische Autorität und Entscheidungsautonomie des Arztes über den unmündigen Patienten blieb dennoch nahezu unberührt bis ins Jahr 2000.
Bis nicht von innerhalb des Medizinsystems, sondern von außerhalb der Druck durch Selbsthilfegruppen so groß geworden ist, dass das Medizinsystem angefangen hat, über die Kommunikation zwischen den Arzt und den Patienten nachzudenken. Und vom Jahr 2000 muss man nochmal 20 Jahre rechnen, bis die Curriculumsentwicklung zur festgeschriebenen Ausbildung kommunikativer Fähigkeiten in der Medizin, die jetzt im nächsten Wintersemester starten soll, bis die sozusagen Fuß gefasst hat.
Im Rahmen der heutigen Arzt-Patienten-Kommunikation haben sich besonders die Modellinhalte des US-amerikanischen Psychologen Carl Rogers als elementare Grundpfeiler einer funktionierenden Kommunikation etabliert. Rogers Modell entstammt der Psychotherapie-Richtung des aktiven Zuhörens und enthält 3 notwendige Elemente, damit ein Gespräch zwischen Arzt und Patient funktioniert: positive Wertschätzung des Gesprächspartners, Authentizität und ein einfühlendes, empathisches Verständnis für die Anliegen des Gegenübers.
Es gibt aber durchaus auch Menschen, die können solche Gespräche nicht führen, weil sie einfach das Talent dazu nicht haben. Also man braucht da eine gewisse Form der Einfühlungsvermögen und des Verständnisses für den Patienten und einen Umgang mit dem Patienten. Man braucht den Zugang zu dem Patienten.
Ich treffe Dr. Armin Seeger in seinem Büro im Kreiskrankenhaus in Nagold. Dort arbeitet er als Chirurg mit dem Schwerpunkt Gefäßchirurgie. Soziale Kompetenz und die richtige Einstellung eines Arztes sind für ihn untrennbar mit guter Medizin verbunden.
Er braucht die Fähigkeit zur Empathie. Gut ist, wenn man selbstkritisch sein kann, weil einem das manche Fehleinschätzungen erspart. Und man braucht einen gewissen Mut, die Verantwortung für die Menschen auch zu übernehmen.
Die Fähigkeit, sowohl eigene als auch fremde Gefühle richtig wahrzunehmen, nachzuvollziehen und zu beeinflussen, wird emotionale Intelligenz genannt. Ein Konzept, welches im Jahr 1995 durch den amerikanischen Psychologen Daniel Goleman entwickelt wurde. Gerade bei Medizinern ist diese emotionale Intelligenz in besonderem Maße gefragt. Durch sie ist auch in schwierigen Situationen und unter Zeitdruck eine angemessene Kommunikation möglich.
Leider sind gute und empathische ärztliche Gespräche noch immer häufiger die Ausnahme anstatt der Regel.
Ich hatte vor 2 Jahren eine Bandscheiben-OP mit extremen Schmerzen vorher und ich habe wirklich stündlich auf Erlösung gehofft und ich wusste am Vorabend der OP um 22 Uhr noch nicht mal, dass ich frühmorgens dann um 8 operiert wurde. Das wurde mir überhaupt nicht mitgeteilt und das ist schon eine harte Nummer, sowas. Und auch bei der Entlassung gab es keine Kommunikation, wie ich mich weiter zu verhalten hätte, was ich tun kann, was ich nicht tun kann. Ob ich eine Physiotherapie machen soll oder ob ich nicht machen soll. Ich stand wirklich wie alleine gelassen da und habe dann angefangen, mir die Informationen zusammen zu googeln. Und das war schon eine sehr schlechte Erfahrung, die ich keinem so wünsche. Aber wie ich von anderen Patienten gehört habe, ist das doch oft gang und gäbe, leider.
Anne-Kathrin Stoppert weiß, wie es ist, wenn die Kommunikation beim Arzt nicht funktioniert. Ja sogar kränker macht anstatt gesünder. Durch ein chronisches Leiden sind häufige Arztbesuche für sie fester Bestandteil ihres Lebens, genau wie für Josephine Winkler. Auch sie hatte in der Vergangenheit viel Pech mit ihren Ärzten und litt unter jahrelanger Falschmedikation.
Das hat dann dazu geführt, dass ich andere Krankheitssymptome entwickelt habe, dass ich zu 9 Ärzten überwiesen wurde. Und keiner von diesen Ärzten hat sich jemals die Zeit genommen, sich wirklich mit mir hinzusetzen und zu überlegen, wie man diesen Teufelskreis durchbrechen kann.
Entkommen konnte Josephine Winkler diesem Zustand nur durch Eigeninitiative, durch ausführliche Recherche und Ernährungsumstellung.
Wenn man das eine Symptom behebt, dann wird es notgedrungen andere Symptome hervorrufen, wenn man einfach nur die klassische Symptombehandlung macht. Und dazu ist es aber wichtig, dass man dem Patienten zuhört.
Die Berücksichtigung der Krankheitsgeschichte eines Patienten ist entscheidend für eine erfolgreiche Behandlung. Wird diese nicht ausreichend erfragt oder aufgenommen, ist das oft mit fatalen Folgen verbunden.
Ich bin ziemlich krank geworden und bin in einer sehr, sehr schlimmen Schleife gelandet. Und da hätte ich mir gewünscht, dass die Ärzte mich davor bewahrt hätten.
Kommunikation ist schon fast genauso wichtig wie das medizinische Können. Besonders wichtig finde ich das aber in Krankenhäusern. Also wenn man im Krankenhaus liegt, befindet man sich ja in einer extremen Situation, in der es einem oft sehr schlecht geht. Man hat Schmerzen, man hat Angst. Man liegt den ganzen Tag im Bett und wartet eigentlich nur, dass man Informationen bekommt, dass man was erzählt bekommt, was mit einem los ist. Und meistens muss man ja den Informationen hinterherrennen. Und das ist eigentlich fast Folter.
Emotionale Ausnahmesituation für Patienten, Routine für die Ärzte. Im stressigen Krankenhausalltag werden Patienten häufig Informationen unterschlagen oder können kognitiv nicht vollständig aufgenommen werden. Gerade in der Visite steht durch die sehr knapp bemessene Zeit häufig nur das organische Leiden des Patienten im Vordergrund. Zeit für die individuellen Bedürfnisse, Ängste und Nöte der Patienten bleibt selten, obwohl dies für eine erfolgreiche Krankheitsbewältigung nachweislich wichtig ist. Mehrere in den USA und in Schweden durchgeführte Studien bestätigen den Zusammenhang einer empathischen Kommunikation zwischen medizinischem Personal und Patient mit einer schnelleren Genesung.
Assistenzärztin Dr. Lisa Wunsch ist der zugewandte Kontakt zu ihren Patienten trotz Zeitmangel wichtig.
Wenn ich das Zimmer betrete, gucke ich den Patienten direkt an und stelle mich als erstes vor. Und die Eingangsfrage, die ich den meisten stelle, ist, warum er eigentlich hier ist. Obwohl ich die Geschichte des Patienten vorher natürlich gelesen habe. Also ich lese mir erstmal durch, was ist überhaupt der Grund, warum er da ist. Aber ich frage den Patienten als erstes immer selbst.
Es sind oft kleine Gesten, die Großes bewirken. Patienten sind nicht nur Menschen mit medizinischen Befunden, sondern Menschen mit individuellen Bedürfnissen. Für Chirurg Armin Seeger elementar in seiner Arbeit.
Nicht alles, was jetzt technisch denkbar und machbar ist, ist in jedem Fall für jeden Patient auch das Richtige. Mir kommt es darauf an, zum einen herauszufinden, was sind die Bedürfnisse des Patienten, was lässt seinen Gesamtzustand zu und ihm dann möglichst umfassend die Möglichkeiten zu erläutern mit einer klaren Empfehlung der Maßnahmen, die ich in seinem Fall für die geeignetsten halte.
Die individuellen Lebensumstände sowie Bedürfnisse eines Patienten müssen im Gespräch durch den Arzt zunächst wahrgenommen und dann kommunikativ und therapeutisch übersetzt werden. Die Kunst einer empathischen ärztlichen Kommunikation liegt insbesondere darin, die Bedürfnisse des Patienten auch dann zu berücksichtigen, wenn sie sich nicht mit der medizinischen Empfehlung des Arztes decken. Etwa, wenn sich Patienten trotz guter Heilungschancen gegen eine Behandlung entscheiden. Assistenzärztin Lisa Wunsch erzählt mir von einem solchen Fall. Eine ältere Patientin verweigert die Behandlung und trifft zunächst auf barsches Unverständnis in der Notaufnahme. Auch Lisa Wunsch ist zunächst irritiert.
Mein Gott, die Frau, der muss mir das nochmal richtig erklären. Die hat es wahrscheinlich gar nicht verstanden gestern Nacht und bin dann mit so total viel Elan und Zeit auch in dieses Gespräch dann reingegangen und habe dann gemerkt, die Frau will das wirklich nicht mehr. Die ist lebensüberdrüssig, die möchte sterben.
Die Ärztin respektiert den Wunsch der Patientin, spricht mit ihr und ihren Angehörigen darüber und bietet ihre Begleitung und Unterstützung an.
Das war eigentlich ein schönes Beispiel, weil ich da gemerkt habe, ich habe gar nicht so viel gemacht, außer mir Zeit genommen, mich eingefühlt und deren Wünsche respektiert am Lebensende und ja, dafür dann einfach Dank bekommen.
Das Gespräch mit einem Patienten kann nicht mit medizinischem Lehrbuchwissen gleichgesetzt werden, das sich nach Schema F für alle Patienten anwenden lässt. Vielmehr muss es individuell auf den jeweiligen Patienten abgestimmt sein, um Informationen so zu vermitteln, dass der Patient diese auch entsprechend aufnehmen und verarbeiten kann. Hierzu gehört, dass Ärzte sich die Wirklichkeit des Patienten bewusst machen und unter entsprechender Berücksichtigung dieser Wirklichkeit kommunizieren. Einer Wirklichkeit, in der ein Mensch krank ist. Augenhöhe lautet hier das entscheidende Stichwort.
Also der Begriff der Augenhöhe ist natürlich richtig, aber er betrifft das Menschliche. Das heißt, wir begegnen uns menschlich auf Augenhöhe. Das heißt, die Wünsche, Sorgen und Nöte des Patienten und seine Präferenzen sind auf Augenhöhe mit dem, was ich ihm sage. Das heißt also, ich bin nicht derjenige, der den Patient immer auf meine Ziele verpflichten will oder auf die guten medizinischen Ziele verpflichten möchte. Ich kann den Patient gar nicht so viel informieren, dass er am Ende fachlich auf Augenhöhe ist.
Dr. Hans-Otto Wagner ist Allgemeinmediziner und Wissenschaftler am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Er war an einem Forschungsprojekt zur Arzt-Patienten-Kommunikation beteiligt und weiß, dass Augenhöhe auf der Beziehungsebene wichtig ist, auf der fachlichen Ebene jedoch selten vorkommt.
Wir haben das mal versucht mit so Kommunikationstraining in Hamburg und haben uns dabei gefilmt. Ein Patient erklärt, warum er zum Beispiel seine Hypertonie behandeln lassen muss oder sollte. Und wir waren hinterher entsetzt, wie viele Worte wir brauchen. Es gibt einen Wortschwall, wo wir erklären müssen mit Zahlen und warum und weshalb. Da braucht man mehrere Sitzungen, um dem Patienten mit sehr vielen Worten zu erklären, warum die Behandlung des hohen Blutdrucks sinnvoll ist.
Kommunikation auf Augenhöhe ist ein Thema, mit dem sich auch Thomas Hehlmann an der Universität Bremen auseinandersetzt.
Und dann, in dem Augenblick, müsste der Arzt sozusagen das, was er alles weiß und was er so gerne übrigens in 80-90% der gesamten Redezeit eben von sich gibt, das müsste er sozusagen zurückhalten und müsste eigentlich anfangen, sich für die Lebenswelt, in der der Patient krank ist, müsste er anfangen, sich zu interessieren. Aber dafür muss er Fragen stellen.
Es sei zudem ein deutlicher Unterschied, ob Krankheitswissen aus Büchern und aus dem Studium bezogen würde oder ob diese Krankheit bei einem ganz bestimmten Patienten mit einer ganz individuell einzigartigen Lebenswirklichkeit zum Ausdruck käme.
Und der Arzt denkt, das, was er dem Buch lernt, das würde er sozusagen wie eine Gießkanne über alle gleichmäßig ausbreiten können. Das ist das riesige Problem.
Die Beziehung kann unabhängig von der Informationsebene immer auf Augenhöhe stattfinden. Und das trainieren Thomas Hehlmann und seine Kollegen mit den Ärztinnen und Ärzten. Patienten nicht von oben herab zu behandeln und ihre Wahrnehmung ernst zu nehmen, ist keine Selbstverständlichkeit in der heutigen Gesundheitsversorgung.
Ich weiß am besten, wie mein Körper reagiert. Und da ist es schon sehr wichtig, dass ich auch das alles erzählen und darlegen kann und nicht, dass einfach entschieden wird, ohne diese ganzen Informationen, ohne diese ganzen Erfahrungen, die ich gemacht habe.
Es ist die Aufgabe des Arztes, dem Patienten zu glauben und ihn in diesem Moment als den Experten für seinen Körper anzusehen.
Jens Lorke ist Assistenzarzt der Anästhesie im Kreiskrankenhaus Lörrach. Er wünscht sich Gespräche auf Augenhöhe mit seinen Patienten. Dadurch könnten Informationen besser ausgetauscht werden, Fragen besser geklärt werden und Ängste einfacher ausgeräumt werden. Dazu gehört aber auch die Bereitschaft des Patienten, etwas über sich selbst zu lernen. Nicht jeder Patient ist so gut informiert wie Anne-Katrin Stoppert oder Josephine Winkler. Und nicht jeder Patient scheint Interesse daran zu haben, die Behandlung aktiv mitzugestalten.
Viele Patienten wissen gar nicht, was für Erkrankungen sie haben, welche Pille sie wogegen nehmen. Teilweise einfachste Fragen der Gesundheit in der Familie beziehend können nicht beantwortet werden. Also viele Patienten sind extrem uninformiert und da ist ein Gespräch auf Augenhöhe einfach nicht möglich.
Trotzdem möchte Jens Lorke nicht im Alleingang über den Kopf des Patienten hinweg entscheiden.
Und ansonsten versuche ich auch immer jedem Patienten Optionen aufzuzeigen, wie es möglich wäre, jetzt beispielsweise in meinem Falle diese Operation durchzuführen von der Anästhesie-Seite aus und versuche mit ihm im Konsens eine Entscheidung zu finden, also partizipative Entscheidungsfindung sozusagen.
Die partizipative Entscheidungsfindung ist eines von drei verbreiteten Modellen der Arzt-Patienten-Interaktion. Während hier die Entscheidungsverantwortung von Arzt und Patient geteilt wird, liegt sie im paternalistischen Modell vollständig beim Arzt. Auf der anderen Seite steht das informierte Modell, in dem der Patient auf Grundlage ausführlicher Informationen durch den Arzt eine Entscheidung über etwaige Behandlung allein trifft.
Das ist von Patient zu Patient sehr individuell, wie aufnahmefähig bzw. wie viel Vorwissen wirklich besteht, auch über die eigenen Erkrankungen etc. Also das ist manchmal wirklich am herausforderndsten Patienten, denen scheinbar ziemlich vieles egal ist und immer alles das machen, was ihnen der Hausarzt beispielsweise gesagt hat oder nicht mehr wissen, wogegen sie welches Medikament nehmen. Das macht es wirklich sehr herausfordernd, adäquat Informationen zu gewinnen.
Kommunikation ist keine Einbahnstraße. Auch der Patient trägt entscheidend zu ihrem Gelingen bei. Tut er das nicht, erschwert das die Bemühungen des Arztes erheblich.
Gerade ältere Menschen fragen mich nach. Die verstehen mich nicht, aber die nicken und tun dann so, als wäre alles klar. Und später stellt sich dann vielleicht im Angehörigengespräch raus, dass sie überhaupt nichts verstanden haben. Und ich versuche eigentlich möglichst nah an der deutschen Sprache zu bleiben, also keine Fachbegriffe zu nehmen. Und das ist, glaube ich, so das Hauptding, dass ich denen manchmal Fragen stelle und die Frage vielleicht gar nicht verstehen oder ich ihnen was erkläre und sie überhaupt gar nichts davon verstehen, was sie eigentlich haben.
Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen merkwürdig, aber es ist oft so, dass die Patienten selber gar nicht wissen, wie weit sie eigentlich gehen wollen und was sie eigentlich tatsächlich wollen.
Viele Patienten sagen immer ja und haben es dann im Endeffekt doch nicht verstanden. Also wirklich möglichst ein Patient, der auch das, was er nicht verstanden hat, nochmal nachfragt, damit wirklich alle Unsicherheiten aus dem Raum geschafft werden.
Der ärztliche Appell ist klar. Bei Unklarheiten lieber einmal zu viel nachfragen.
Als Ärztin oder Arzt wollen Sie ja gerne, dass der Patient von dem, was Sie ihm anbieten, was Sie anzubieten haben, Vorteile davon hat. Das heißt, der Patient geht besser nach Hause, wie er reingekommen ist. Er ist psychisch besser drauf, wenn er geht aus dem Sprechzimmer. Und er kann eine Entscheidung treffen, die für ihn zum Vorteil gereicht. Das hätten wir ja gerne. Und das geht natürlich nur dann, wenn wir uns viel Zeit nehmen, um mit dem Patienten zu sprechen, Vertrauen aufzubauen, dass er uns einfach vertraut, dass diese Information jetzt wichtig für ihn ist und nicht gefärbt, nicht durch fremde Interessen beeinflusst, nicht weil ich Geld verdienen will oder weil ich eine Tablette ihm andrehen will, die mir der Pharmareferent empfohlen hat. Von daher ist Kommunikation und Vertrauen wichtig, damit der Patient Vorteile hat. Das ist ja der Grund, warum wir dem Patienten gegenüber sitzen. Wir wollen ja, dass es ihm besser geht. Und das kann er nur mitnehmen, wenn wir viel kommunizieren.
Empathie, Augenhöhe und der beidseitige Wille zur Informationsaufnahme sind der Schlüssel zu einer vertrauensvollen Beziehung zwischen Arzt und Patient. Fehlt diese, kommt es zu falschen Diagnosen, unzufriedenen Patienten und Therapieuntreue. Schlechte Kommunikation hemmt somit die Genesung und fördert die Krankheit. Die Folge sind mehr Patienten und zunehmend überlastete Ärzte, was sich wiederum direkt auf die Qualität der Kommunikation auswirkt.
Kommunikation ist ein Teil der Medizin und oft das wichtigste Werkzeug unserer Ärzte und Ärztinnen. Das ist die Brücke zwischen wissenschaftlichen Erkenntnissen und Erfahrungswissen und eben der eigentlichen Anwendung an unseren Patientinnen und Patienten.
Rebecca Machnik ist Diplompsychologin und Wissenschaftlerin am Institut und der Poliklinik für Allgemeinmedizin des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf. Ihr Arbeitsschwerpunkt ist die Vermittlung kommunikativer Fähigkeiten an Studierende der Medizin.
Für mich ist es so, dass an jedem Schritt der Behandlung Kommunikation entscheidend ist, ob es jetzt darum geht, die relevanten Symptome in der Anamnese zu sammeln, wie man das macht, als auch die Abstimmung innerhalb des Behandlungsteams, die Befundüberbringung oder halt auch die weiteren Behandlungen. Und wir wissen gut, dass die Art und Menge der Kommunikation zwischen den verschiedenen Akteurinnen große Auswirkungen auf den Behandlungserfolg, zum Beispiel die Behandlungstreue und Zufriedenheit haben.
Ohne eine entsprechende Ankündigung entfalten pharmakologische oder chirurgische Behandlungen nur 20-50% ihrer möglichen Wirkung. Und auch darüber hinaus zeichnen sich weitere Folgen ab.
Also da gibt es ganz umfangreiche Evidenzen, die von ökonomischen Auswirkungen bis zu Kunstfehlerklagehäufigkeit viele positive Einflüsse guter Kommunikation aufzeigen konnten. Und das gilt eben nicht nur für die Patientinnen, sondern auch die medizinischen Berufsgruppen im Allgemeinen profitieren sehr stark von Kommunikation in der Medizin oder können auch unter schlechter Kommunikation leiden.
Ich habe häufig die Erfahrung gemacht, dass der Arzt sich nicht viel Zeit nimmt, dass man durchgeschleust wird. Es werden ganz knappe Fragen gestellt. Häufig wird auf kleine, aber vielleicht wichtige Details gar nicht eingegangen.
Dabei ist die Grundlage jeder ärztlichen Behandlung die Anamnese. Sie liefert die wichtigsten Informationen, die dem Arzt für die Diagnose und damit für das weitere Vorgehen zur Verfügung stehen. In diesem Erstgespräch macht sich der Arzt mit der Krankheitsgeschichte des Patienten vertraut.
Eine gute Anamnese bedeutet in erster Linie, dass der Arzt dem Patienten aktiv zuhört. Dass der Patient mehr zu sagen hat als der Arzt, findet auch Josephine Winkler.
Das bedeutet aber, dass der Arzt wirklich den Patienten als mündig betrachtet, weil der Patient letztendlich die wichtigste Informationsquelle auch für den Arzt ist, damit der wiederum seine Kompetenz spielen lassen kann.
Ich würde es auch wichtig finden, dass er sich dann informiert über die Gesamtsituation, ob besondere Lebensumstände vorliegen, ob es Stress auf Arbeit gibt, ob Stress mit der Familie gibt, ob noch andere Erkrankungen zurzeit vorliegen, die eine Rolle spielen könnten. Aber solche Fragen höre ich auch leider nicht sehr oft.
Einen solchen ganzheitlichen Ansatz verfolgt die biopsychosoziale Medizin. Ende der 1970er Jahre durch den US-Psychiater George Engel gegründet, werden sowohl die körperlich-medizinische Komponente als auch die sozialen Umstände der Patienten in die Anamnese und die daraus abgeleitete Behandlung mit einbezogen. Jedoch erfordert dies die Aufnahmebereitschaft des Arztes.
Aber ich merke durchaus in der Situation, dass ich gar nicht die Möglichkeit habe, meine Probleme zu schildern, weil ich sehr schnell abgewürgt werde und mit den üblichen Floskeln abgespeist und mit dem gleichen Rezept wie immer nach Hause geschickt werde.
Studienergebnisse weisen darauf hin, dass Patienten bereits nach durchschnittlich 15 Sekunden unterbrochen werden. Patienten mit chronischen Leiden schon nach durchschnittlich 7 Sekunden. Patienten suchen aufgrund von gesundheitlichen Beschwerden ärztlichen Rat. Sie wenden sich also häufig nicht nur mit körperlicher, sondern dadurch auch seelischer Belastung an ihren Arzt. Die Schilderung der Symptome und die darauffolgende Aufklärung haben oft auch eine therapeutische Wirkung. Durch eine informative Aufklärung können dem Patienten viele Sorgen bereits im Erstkontakt genommen werden.
Das ist eigentlich das, worum es geht. Man geht ja zum Arzt, damit man Hilfe bekommt und nicht, weil man irgendwie ein Fall ist, der abgehandelt werden will.
Ich merke selbst, dass wenn man sich länger mit den Menschen auseinandersetzt, man wirklich Sachen umgehen kann.
Bei nephrologisch kranken Menschen kann ich nicht in 3 Minuten sagen, das ist es. Dann muss ich noch weiter bohren, nachgucken, lange ausholen, weil Nephrologie eben nicht ein eingleisiges, sondern ein absolut mehrdimensionaler Teil der Medizin ist.
Man kann über Kommunikation Motivation generieren, also man kann Informationen geben, damit der Patient Zusammenhänge besser versteht und vielleicht auch auf Therapien besser einlassen kann und damit aber auch für bestimmte Therapien eben auch motiviert ist, weil er versteht, was kommt auf ihn zu, welche Hoffnungen und Perspektiven verbinden sich damit und das hat natürlich auch einen Einfluss auf den Heilungsprozess.
Heilung ist das höchste Ziel der ärztlichen Tätigkeit. Das Potenzial einer sprechenden Medizin, zu diesem Ziel entscheidend beizutragen, ist riesig, wie mir Diplompsychologin Rebecca Machnick aus Hamburg erklärt.
Mittlerweile wissen wir sehr gut, dass zum Beispiel Krankheitssymptome gemildert werden können durch gute Kommunikation, dass die emotionale Gesundheit, die psychische Gesundheit eines Patienten davon sehr stark abhängen kann. Man kann sogar nachweisen, dass bestimmte physiologische Werte, also sowas wie Blutdruck, Blutzucker, sich verändern in Abhängigkeit von guter Kommunikation. Und sowas wie Compliance hängen ganz stark davon ab, was für ein Verhältnis man zu seinem Behandler oder seiner Behandlerin hat.
Compliance, auch Therapietreue genannt, zeigt sich beispielsweise durch die Bereitschaft eines Patienten, seine Tabletten zu nehmen. Ein weiterer Faktor, der mit Kommunikation zusammenhängt.
Und das beeinflusst natürlich dann auch ganz direkt wieder die Krankheitsaspekte. Und wir wissen auch, dass zum Beispiel Schmerzen anders empfunden werden, wenn die Kommunikation gut ist. Also es ist ein ganz großer Range von Aspekten, die durch gute, aber auch durch schlechte Kommunikation in ein oder andere Richtung beeinflusst werden können.
Wenn der Patient versteht, was er hat, was der Heilung förderlich ist bzw. hinderlich, was er selber tun kann, um den Heilungsfortschritt zu beschleunigen, ist viel gewonnen, meiner Meinung nach. Wenn man einen Patienten immer im Unklaren lässt und sagt, ja, wir müssen jetzt das und das und das machen, mit der Begründung, weil es so ist, denke ich nicht, dass er seinen Teil dazu beitragen kann. Außerdem fördert es nicht das positive Denken, das fördert einfach nur das Gefühl des Ausgeliefertseins. Daher ist meine Meinung klar dazu, dass gute Kommunikation, gerade die Erklärung, den Heilungsprozess beschleunigen können.
Eine gute Erklärung nimmt auch Patientin Anne-Katrin Stoppert einen Großteil der Ängste und Unsicherheiten während eines Arztbesuchs.
Wenn ich als Mensch wahrgenommen werde und nicht als Organ, als die Niere oder das Herz und man mir Empathie und Verständnis entgegenbringt, dann stärkt das doch schon sehr die Psyche. Und die Psyche hat ja nun bekanntermaßen einen großen Einfluss auf den Heilungsprozess.
Da geht es dann auch bei den Dingen, die man bespricht, auch mal über das ganz normale Maß hinaus.
Frank Hoffmann leidet seit 16 Jahren unter rheumatoider Arthritis. Eine chronische Erkrankung, die regelmäßige medizinische Betreuung erfordert. Er hat Glück mit seinem Arzt und weiß, dass gute Kommunikation und ein biopsychosozialer Ansatz viel ausmachen.
Da geht es auch mal ins Private, auch mal fragt die Lebensumstände, ein bisschen Ernährung, was ja auch wichtig ist. Andere Therapieformen wie Bewegung etc. Also da haben wir ein sehr, sehr gutes Verhältnis miteinander, habe ich auch sehr, sehr viel gelernt. Ich komme mit der Krankheit gut klar, das hängt sicher dann auch mit dieser vertrauensvollen Geschichte zusammen.
Eine solche Arzt-Patienten-Beziehung entsteht über Empathie, Offenheit und Vertrauen.
Also das hat jetzt nicht unbedingt was mit patriarchalischem Arzt-Patienten-Verhältnis zu tun, sondern Patienten, ich sage jetzt mal, haben ja in der Regel Sorge. Das heißt, die haben Sorge um ihre Gesundheit, die haben auch manchmal Sorge, eine Erkrankung zu haben, an denen sie vorzeitig versterben könnten. Und ihnen fehlt ja die Freiheitsgrade eines Käufers. Also beim Arzt-Patienten-Verhältnis ist nicht Käufer-Verkäufer, wo praktisch der Käufer alle Freiheitsgrade hat und der Verkäufer Anbieter ist, sondern sie haben in der Hausarztmedizin einen Patient, der Sorgen und Nöte und Ängste hat und in Not ist. Und da müssen sie zunächst Vertrauen aufbauen. Und das heißt, dass die Patientin oder der Patient ihnen auch alles erzählt und auch nichts verschweigt. Vertrauen ist das Stichwort in der Kommunikation.
Als langjähriger Landarzt und späterer Oberarzt in einem großen Universitätsklinikum ist der Aufbau einer vertrauensvollen Arzt-Patienten-Beziehung für Hans-Otto Wagner wichtig. Regelmäßiger Kontakt zu den Patienten ist dabei ein entscheidender Vorteil.
In einer Landarztpraxis haben Sie natürlich die Kontinuität der Betreuung. Das heißt, typischerweise kennen Sie als Hausarzt Ihre Patienten über lange Zeit. Also die Hausarztmedizin definiert sich über eine Beziehung zum Patienten. Und je besser die Beziehung ist, das ist wie in allgemeinen privaten Beziehungen auch, umso besser ist auch die Kommunikation.
Kommunikation ist auch immer Beziehung zwischen Sender und Empfänger. Nicht jeder Arzt hat das verinnerlicht, wie Kommunikationstrainer Thomas Hehlmann weiß.
Das größte Problem ist wirklich, dass wir diesen Unterschied zwischen Informations- und Beziehungsebene den Ärzten beibringen müssen, weil sie denken, Kommunikation ist Übermittlung von Informationen und darauf werden sie trainiert, Informationen eben richtig rüberzubringen, weil ihre Idee von Gesundheitskommunikation ist tatsächlich, dass Informationen selber so gut oder so schlecht sind, dass die Informationen dann Gesundheit oder Krankheit hervorbringen. Und wir machen das Ganze ja sozusagen wesentlich komplizierter und schwieriger, dass wir sagen, ja, das kann gut sein, jemanden sozusagen eine falsche Medikationsvorschrift zu geben, hat schon Einfluss darauf, das kann gefährlich sein. Aber wir sagen ja, auf der Beziehungsebene, also in der Sache, die unterhalb der Wasseroberfläche nicht so gut sichtbar ist, auf der Beziehungsebene entsteht Gesundheit oder Krankheit. Und das ist etwas, was in deren ganzen Leben vorher noch nie richtig durchdacht worden ist, weil das ihr Studium und ihr ganzes Leben auch nicht hervorbringen.
Angehenden Ärztinnen und Ärzten im Studium neben medizinischem Wissen und Fertigkeiten auch den kommunikativen Zugang zum Patienten zu vermitteln, war bisher keine Selbstverständlichkeit in Deutschland. Entsprechend unvorbereitet sind die frisch gebackenen Mediziner in der Hinsicht im Berufsalltag.
Also vorbereitet gefühlt habe ich mich nicht, nee.
In meiner Ausbildung gab es das nicht.
Also bei uns hat das im Studium gar keine Rolle gespielt. Patientenkommunikation, also das Wort gab es überhaupt nicht. Ja, oder Empathie, das Wort gab es auch noch nicht.
Ich finde, Studenten sollten das lernen. Wenn man ihnen da die Werkzeuge nicht an die Hand gibt, wann denn dann? Stressigen Berufsalltag ist da keine Zeit, beziehungsweise nimmt sich niemand die Zeit, um das einem wirklich adäquat beizubringen.
Entsprechend sind die Mediziner im Vorteil, welche diese Fähigkeiten von Natur aus mitbringen. Ein Zustand, der sich nicht als zielführend erweist.
Nur auf die Naturtalente können wir nicht setzen, sondern wir müssen das schon theoretisch lehren natürlich, anhand von Beispielen, auch wie wir Simulationspatienten. Man muss das schon üben. Das ist ja nichts, was wir kognitiv abarbeiten, so wie eine gute Blinddarmoperation, die wir anhand von Checklisten abarbeiten und dann ist sie am Ende gut, weil wir alles berücksichtigt haben, sondern das ist ja ein Verhalten, was wir den Studierenden antrainieren müssen.
In England oder in Holland zum Beispiel ist die Ausbildung kommunikativer Fähigkeiten fester Bestandteil eben der Medizinerausbildung. Und nicht nur eben der Medizinerausbildung, sondern auch eben in der Facharztausbildung. Und diesen Standard, da hängen wir jetzt gerade ungefähr so 20 Jahre hinterher.
Allerdings nicht überall in Deutschland. Diplompsychologin Rebecca Machnick koordiniert das Simulationspatientenprogramm am Uniklinikum Hamburg-Eppendorf und ist selbst auch Dozentin.
Bei uns ist es so, dass das UKE seit über 10 Jahren Simulationspatienten in der Ausbildung der Medizinstudierenden einsetzt.
Simulationspatienten sind Laienschauspieler, die Krankheitsbilder oder Beratungsanlässe anhand vorgefertigter Rollenskripte den Studierenden gegenüber darstellen.
Die sollen dann zum Beispiel kommunikative und praktische Fertigkeiten einüben. Ich unterrichte zum Beispiel das Überbringen schlechter Nachrichten oder den Umgang mit schwierigen Patientinnen. Und auf der anderen Seite entwerfe ich zusammen mit meinen ärztlichen Kolleginnen Simulationspatientenrollen für Lehre, Workshops und Prüfungen, mit denen wir diese Inhalte dann auch ganz praktisch vermitteln und abprüfen. Und ich trainiere unsere Simulationspatientinnen darin, diese Rollen authentisch darzustellen und individualisiertes, konstruktives Feedback an ihre gegenüber ihre Gesprächspartnerinnen zu geben.
Die Assistenzärzte Lisa Wunsch und Jens Lorke haben ihr Medizinstudium an der Universität Greifswald gerade hinter sich. Auch dort gab es Kommunikationstraining.
Das wurde aufgezeichnet auf dem Video und wir haben es danach zusammen angeguckt und versucht daran zu lernen. Ich hätte mir das gewünscht, dass es ein bisschen größeren Umfang gehabt hätte.
Das fand ich wirklich sehr gut und hat auch viel geholfen. Der Nachteil war, dass der erste Teil halt sehr, sehr früh vor ersten Patientenkontakt wirklich war. Ja, das hätte man ruhig später machen können. Und der zweite Teil war deutlich kürzer als der erste Teil, da wo man es dann eigentlich gebraucht hätte. Dann war es aber leider auch ein Tick realitätsfern aufgebaut. Also die Psychologen haben dann immer pro Gespräch mit Patient bei beispielsweise Überbringen schlechter Nachrichten eine Dreiviertelstunde angesetzt. Welcher Klinikarzt hat heutzutage eine Dreiviertelstunde Zeit? Ich kenne keinen.
Dann begrüße ich euch ganz herzlich zu unserem Kommunikationstraining.
Rebecca Machnick erklärt mir, wie das ärztliche Kommunikationstraining am UKE abläuft.
Das heißt, das wäre jetzt die Situation, die wir gleich üben.
Überforderung.
Überforderung. Ja.
Vielleicht ein bisschen Aufregung.
Aufregung.
Bei uns ist es so, dass wir da Seminare anbieten, wo wir in kleinen Gruppen erstmal einen theoretischen Input machen, also eben zu den guten Fertigkeiten, worauf man achten muss, wie zum Beispiel so ein Gespräch ablaufen kann. Und dann üben wir das ganz konkret in Rollenspielen mit den Studierenden. Also jeder schlüpft einmal in die Rolle des Patienten oder der Patientin, hat zum Beispiel eine schwere Krebserkrankung. Und ein anderer Studierender aus der Gruppe, eine andere Studentin, muss dann diese Aufgabe übernehmen, der Person mitzuteilen, was bei ihr vorliegt, dass sie zum Beispiel sterben könnte an der Erkrankung und so weiter und so fort. So tauschen wir dann durch. Und am Ende nach, ich glaube, 3 oder 4 Stunden dauert das, hat jeder sowohl den theoretischen Input gehabt, als auch ganz praktisch mal erfahren, wie das ist, sowas mitgeteilt zu bekommen und auch wie schwierig das ist, es selber mitzuteilen.
Anhand konkreter Modelle lernen Studierende wichtige Aspekte eines guten Gesprächs. Das Spikes-Modell nach Bell und Kollegen ist eines der bekanntesten. Hier geht es zunächst darum, für eine angemessene und ruhige Gesprächsatmosphäre zu sorgen. Eine tödliche Diagnose sollte also nicht zwischen Tür und Angel besprochen werden. Die zu vermittelnden Informationen müssen an den Wissensstand, die Verfassung und das Aufnahmevermögen des Patienten angepasst werden. Auch ist es wichtig, die Emotionen des Patienten anzunehmen und entsprechend auf sie zu reagieren.
Auch für Assistenzärztin Lisa Wunsch war das Training eine große Hilfe.
Als ich das zum ersten Mal hatte, weiß ich auch noch, da musste ich einem älteren Mann überbringen, dass er Darmkrebs hat. Und da habe ich mir diesen Kurs nochmal ins Gedächtnis gerufen und das tatsächlich auch so gemacht. Also ich habe dann den Nachbarpatienten rausgebeten, habe für eine ruhige Atmosphäre gesorgt, die Tochter war dabei und habe die gebeten, sich hinzusetzen und habe gesagt, dass ich eine schlechte Nachricht leider habe und dann eben mit denen über die Diagnose gesprochen und versucht, die nicht mit Informationen zu überladen und auf ihre Fragen einzugehen. So. Und einen Gesprächstermin nochmal für den nächsten Tag vereinbart, in dem Wissen, dass wahrscheinlich die ganzen Fragen erst im Nachhinein kommen.
Im stressigen Krankenhausalltag und hektischen Treiben einer vollbelegten Station sei das aber leider nicht immer möglich. Für die Assistenzärztin ist das jedoch kein Grund, auf eine angemessene Gesprächsatmosphäre zu verzichten.
Dann breche ich das Gespräch gerade ab, dann mache ich gar nicht weiter. Dann merke ich so, okay, der Rahmen ist nicht da, weil ich es auch selber tatsächlich unangenehm finde.
Kommunikation zu trainieren hilft auch in stressigen und schwierigen Situationen angemessen zu reagieren. Jens Lorke hat erlebt, was passiert, wenn das Bewusstsein für die richtige Gesprächsatmosphäre fehlt.
Bei einem Verkehrsunfall ist die Frau eines Mannes gestorben und da kam dann die Nachfrage vom Arzt, geht es um die Tote, so nach dem Motto. Das war wirklich alles so, wie es nicht laufen soll. Es war auf dem Flur, es war im Vorbeigehen und die verteilte Information wurde quasi als erstes ohne Vorwarnung ausgesprochen.
Gerade bei schwierigen und komplexen Kommunikationsanlässen, wie sie in der Medizin häufig vorkommen, seien die Studierenden sehr dankbar für Übungsmöglichkeiten, wie Rebecca Machnick erzählt. Im Training spiele auch die Vermittlung der richtigen Haltung eine entscheidende Rolle.
Meiner Erfahrung nach lohnt es sich sehr, die eigene Einstellung zum Gegenüber und das Verständnis des eigenen Auftrages nochmal zu reflektieren und sich dabei auch sowohl die Möglichkeiten als auch die Verantwortung und eben auch die Grenzen des eigenen Handelns bewusst zu machen. Gerade in schwierigen Gesprächssituationen sollte einem bewusst sein, welche Tragweite das zu führende Gespräch für den oder die Patientin hat und dass zum Beispiel auch schwieriges Verhalten, wenn mein Gegenüber sich in irgendeiner Form und Weise anstellt, ganz oft sehr gut nachvollziehbar ist, weil mein Gegenüber zum Beispiel gestresst, verängstigt, schmerzbelastet ist. Und wenn man sich einmal da reingefühlt hat als Behandler, dann fällt es vielen Studierenden leichter, gute Gesprächstechniken anzuwenden, ruhig zu sein und Sachen zum Beispiel auch nicht persönlich zu nehmen.
Das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf geht mit seinem Ausbildungsansatz als positives deutsches Beispiel voran. Doch wie am UKE läuft es längst nicht überall.
Manchmal höre ich natürlich, wie viele andere Menschen ja wahrscheinlich auch, Anekdoten aus meinem Umfeld, welche mir dann wieder verdeutlichen, dass die Arbeit noch nicht getan ist. Ne? Wo dann schlimme Geschichten erzählt werden von unangenehmen Konsultationen oder belastenden Kommunikationsanlässen in der Medizin, die vermeidbar gewesen wären. Und dann ist es natürlich auch ein politisches Thema.
Mit dem Masterplan 2020, einem Beschluss des Bundesministeriums für Bildung und Forschung zur Reformierung des Medizincurriculums, wird die sprechende Medizin nun deutschlandweit verpflichtender Bestandteil des Studiums. Im Beschlusstext heißt es wörtlich:
Im Studium müssen die Grundlagen für eine gute Gesprächsführung als zentrales Element der ärztlichen Tätigkeit gelegt werden. Entsprechende kommunikative Kompetenzen können nachweislich verbessert werden, wenn sie möglichst früh ausgebildet und dann kontinuierlich weiterentwickelt werden.
Neben diesem bildungspolitischen Fortschritt einer kommunikativen Ausbildung gibt es aber noch ein ganz anderes Problem.
Ärztinnen und Ärzte, Pflegepersonal müssen oft angesichts eklatanten Ressourcenmangels agieren.
Das ist einfach ein total großes Problem, wenn man für jedes Arzt-Patienten-Gespräch eigentlich 5 Minuten einplant, weil man 18 Leute sehen muss und dann noch 150 andere Sachen zu tun hat danach und davor, was der Patient ja gar nicht so mitbekommt. Der Patient fühlt sich ja oft so ein bisschen übergangen und was im Hintergrund alles zu seiner Person passiert, kriegt er ja gar nicht so mit, was man alles sich für Gedanken macht, was man anmeldet, was man schriftlich zu tun hat und so weiter. Und dann hält man manchmal das Gespräch tatsächlich möglichst kurz, damit man sich um das kümmern kann, was dem Patienten im Endeffekt ja auch zugutekommt. Und das ist schon ein Punkt, den ich auch als schwierig ansehe, weil wenn es dann mal die Momente gibt, wo man wirklich viel Zeit hat und sich dann lange und ausführlich mit den Patienten unterhält, merkt man halt auch, wie dankbar die dann darüber sind und wie viel man selber tatsächlich dann auch rausfindet, wenn man sich die Zeit nimmt.
Auch in der Medizin muss wirtschaftlich gehandelt werden. Zeit für Gespräche, für die Kommunikation mit Patienten, etwa zur Anamnese, Aufklärung und Betreuung, spielt dabei keine Rolle. Zumindest nicht, wenn es darum geht, Geld in die Kassen der Arztpraxen und Krankenhäuser zu spülen. Hier wird Kommunikation zum Luxus. auch in der Hausarztmedizin, wie Internist Thomas Schneider erklärt.
Der internistische Basiskomplex, den ich jetzt für einen Menschen kriege im Quartal, liegt irgendwo bei 110 Euro. Dafür kann der im Prinzip jeden Tag kommen. Also ob der jetzt einmal kommt oder zehnmal, ist egal. Und dann kommt unten doch nicht mehr raus für mich. Wenn ich Ihnen jetzt am einen Mal Ultraschall der Halsschlagadern, das nächste Mal den Bauch, dann das Herz oder was weiß ich was, dann kann ich jedes Mal noch wenigstens diese Ultraschallleistung abrechnen. Aber es ist eigentlich Blödsinn. Warum soll ich was machen, was gar nicht notwendig ist, nur damit ich wenigstens irgendwie meine Arbeit honoriert kriege?
In Krankenhäusern wird nach dem Fallpauschalensystem abgerechnet. Patienten werden anhand ihrer jeweiligen Erkrankung und erforderlichen Behandlung in Fallgruppen eingeteilt. Über diese sogenannten Diagnosed Related Groups rechnet das Krankenhaus die Behandlung ab. Patientengespräche werden nicht honoriert. Dies birgt die Gefahr, dass das so dringend benötigte Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient durch ein reines Dienstleistungsverhältnis ersetzt wird.
Ich denke schon, dass es dem ein oder anderen Arzt nicht schaden würde, den Menschen, den er vor sich hat, als Menschen zu sehen und weniger als ein Subjekt, das ein bisschen polemisch ausgedrückt wieder Geld in die Kasse spült, indem es mit seinem Leid zum Arzt kommt und mal gut, mal weniger gut dort behandelt wird.
Dem steht das ärztliche Abrechnungssystem aber diametral gegenüber. Neben dem Ziel, möglichst kurze Liegezeiten der Patienten zu erreichen, zwingt das Fallpauschalensystem Ärzte zu einer Menge Bürokratie, die den tatsächlichen Patientenkontakt zusätzlich minimiert.
Zeit ist schon ein Problem, weil die Zeit oft aufgefressen wird von, arztfremden Tätigkeit. Der Kern der ärztlichen Tätigkeit ist die gemeinsam verbrachte Zeit. Und da fehlt es natürlich im Krankenhaus.
Hinter jedem Patienten steckt ein Berg von Bürokratie, die man bewältigen muss. Und wenn man daran denkt, dass man gegebenenfalls irgendwann auch mal nach Hause möchte zu seinem Kind, aber noch 20 Arztbriefe beispielsweise zu schreiben hat, denn die 10. Nachfrage kommt, ist man dort manchmal zu Recht, manchmal natürlich zu Unrecht genervt. Um wirklich sich hinzustellen, das lang und breit zu erklären und dann darauf zu hoffen, dass es wirklich verstanden wird, ist schon eine Seltenheit und auch wirklich ein Luxusgut. Es kann trotzdem funktionieren, ja. Der Stellenschlüssel muss einfach besser werden und die Bürokratie muss deutlich abgebaut werden.
Zu viele Patienten und zu wenig Ärzte. Eine Gleichung, die nicht aufgeht und unter der die Kommunikation nicht nur zwischen Arzt und Patienten, sondern auch im medizinischen Team nur allzu oft leidet.
Das ist schon wichtig, dass man bestimmte Regeln einfach gut kann und gut einhält, einfach um das ganze Arbeitsumfeld auch angenehm zu gestalten, weil es ja immer wieder stressige Situationen gibt. Und ich habe gemerkt, es bringt nichts, wenn man anfängt rumzuschreien. Also eigentlich bringt es einem immer mehr, wenn man freundlich ist, wenn man versucht, die Menschen zu verstehen, wenn man versucht, Motivation zu verstehen, warum wurde jetzt dies und jenes gemacht. Überall passieren Fehler, einem selber passieren Fehler, der Pflege passieren Fehler und es bringt überhaupt nichts, wenn man die Leute dann ankreidet und anmotzt, sondern es macht eigentlich immer eher Sinn, darüber zu sprechen und halt dann auch gegenseitig voneinander zu lernen, so, weil man ist im Endeffekt halt ein Team, auch mit den Patienten sozusagen.
Nicht nur Patienten profitieren von guter Kommunikation.
Wir wissen, dass die Berufsgruppen in dem Sektor oft besonders belastet sind und oft auch betroffen von oft auftretenden psychischen Erkrankungen wie Burnout, Depressionen, Suchterkrankungen, was ja auch kein Wunder ist bei deren täglichen Herausforderungen. Und da ist es umso wichtiger, dass wir zum Beispiel durch gute Kommunikationsfertigkeiten eben auch Schutzfaktoren einbauen, wie man mit seinem schwierigen Beruf besser umgehen kann. Also das ist für mich ein sehr, sehr wichtiges Thema in der Medizin.
Mit dem richtigen Training können Ärzte auch wenig Zeit effektiv für eine empathische, dem Patienten zugewandte Kommunikation nutzen.
Ich stelle mir das immer so ein bisschen vor wie ein Werkzeug, ne? Auch in anderen Berufsfeldern, wenn wir zum Beispiel im Flugverkehr sind oder beim Militär. Sie haben einfach bestimmte Anforderungen an Gesprächssituationen, denen Sie gerecht werden müssen. Sie können nicht alles leisten, aber Sie können die Basics hinbekommen. Und ich glaube, das ist im heutigen Gesundheitssystem schon etwas, was wir erwarten. Ich meine, die Patienten werden ja auch mündiger, wenn man so will, haben auch eine wandelnde Anforderung an ihre Behandler. Und dadurch bleibt das Ganze auch, sagen wir mal, dynamisch. Es ist eine Herausforderung.
Eine Herausforderung, die bezwungen werden kann.
Ich denke, das wichtigste Gut ist einfach gesunder Menschenverstand. Wie will ich selber behandelt werden? Wie will ich selber informiert werden in diesem Falle? Und das dann auch dementsprechend so umzusetzen. Manchen Leuten fehlt einfach dieses gewisse Maß an Empathie. Das ist wirklich sehr schade. Mit denen ist dann natürlich auch eine gute Kommunikation extrem schwierig. Natürlich muss ja auch der Arzt eine gewisse Stressresistenz heutzutage mitbringen, um das alles im Berufsalltag bewältigen zu können.
Kommunikation ist überhaupt etwas, was immer noch verbesserbar ist. Aber es ist trotzdem so, dass die ärztliche Tätigkeit, glaube ich, also jeder, der die ausübt, zentral davon lebt, dass man kommuniziert.
Umso wichtiger wird in diesem Zusammenhang auch das Anliegen des Masterplan Medizinstudium 2020. Den zukünftigen Ärztinnen und Ärzten die nötigen sozialen und kommunikativen Kompetenzen an die Hand zu geben, selbst unter hohem Zeitdruck qualitativ angemessen kommunizieren zu können.
Eine Studie des Chirurgen und Medienwissenschaftlers Professor Kai Witzel ergab, dass die Zufriedenheit von Patienten zu einem größeren Anteil von einer vertrauensvollen und empathischen ärztlichen Zuwendung abhängt, als vom eigentlichen Behandlungsergebnis.
Josephine Winkler und Frank Hoffmann können das aus ihren Erfahrungen bestätigen.
Ich habe momentan total Glück mit meiner Ärztin. Sie ist eine Ärztin, die sehr aufmerksam zuhört, die sich Zeit nimmt, die Anamnese zu machen und sich dann die komplette Krankheitsgeschichte anzuhören. Ich fühle mich bei ihr verstanden. Das zeigt, dass sie wirklich motiviert ist, einem da irgendwie zu helfen.
Alles in allem fühle ich mich da sehr wohl, sehr aufgehoben. Ja, und mein Körper dankt es mir.
Bestrebungen für eine sprechende Medizin gibt es in Deutschland schon lange. Der Masterplan Medizinstudium 2020 ist ein wichtiger Schritt in der Entwicklung hin zu mehr Gesundheit und weniger Krankheit.
Wir nehmen das mal als wirklich, wirklich guten Start, dass es endlich als verpflichtendes Fach unterrichtet werden muss und es ist auf jeden Fall noch entwicklungsfähig.
Es ist ein guter Start. Ein guter Start eines langen Weges, auf dem so manche Hürde aber noch genommen werden muss. Hürden, die die Beteiligten an ganz unterschiedlichen Stellen sehen.
Man hat viel zu viele Patienten zu betreuen, man hat viel zu viel Bürokratie zu erledigen und das wird immer mehr und nicht weniger.
Fairer wäre es ja, wenn man sagt, ich habe jetzt einen komplexen Fall, ich spreche mit dem eine Dreiviertelstunde, aber ich mache dann eben sonst nichts. Aber dieses Gespräch ist eben wichtig. Gesprächsleistung sollte anders honoriert werden.
Man müsste die Chef- und Oberärzte trainieren, dass sie gute Kommunikation vorleben.
Wie gehe ich denn in der Kommunikation mit Menschen um, die sich vielleicht nicht mehr in der gleichen Sprache mit mir verständigen können?
Ich nehme mir die Zeit dann, wenn es wirklich ausführlich notwendig ist.
Zeit und Geld und Fallpauschalen ist echt ein ganz übles Abwägungsmanöver. Also letztendlich muss man sagen, der Status quo ist der, dass an unterschiedlichen Stellen im Medizinsystem aus unterschiedlichen Gründen die Qualität unterschiedlich gut ist. Von wirklich, wirklich noch schlecht, so wie vor 30 Jahren, vielleicht 40 Jahren, bis hin zu hochambitioniert und hochqualifiziert.
So this person isn't an inconvenience. They are not a box on a list to be checked off. You are a part of their life now. Your words, your face. So take that seriously and recognize the importance of your role. And respect the fact that that person's pain is the biggest thing in the room.
Zurück zur Fernsehserie Grey's Anatomy. Die fiktive ärztliche Fürsorge schenkt den realen Bedingungen, mit denen sich Ärzte Tag für Tag auseinandersetzen müssen, kaum Beachtung. Für das Entertainment kein Problem, ganz im Gegenteil. Problematisch wird es dann, wenn die Diskrepanz zwischen Fiktion und Realität auffällt, unangenehm auffällt. Bleibt nur noch die Frage, mehr Realität in der Fiktion oder mehr Fiktion in der Realität?
Talking Medicine – die Rolle der zwischenmenschlichen Kommunikation in der Medizin. Ein Feature von Lioba Wunsch. Es sprachen Cornelius Stoppert und Lioba Wunsch. Ton und Technik Klaus Klein. Redaktion Ulrich Hägele. Eine Produktion des Instituts für Medienwissenschaft der Universität Tübingen. Thank you.
Medicine, ein Feature von Lioba Wunsch, entstanden im Rahmen des Masterstudiengangs Medienwissenschaft an der Universität Tübingen. Ton und Technik Sergei Maltsev. Redaktion Ulrich Hägele. Eine Produktion des Tübinger Campusfunks Radio Mikro Europa 2023. Den einen richtigen Weg hin zu einer sprechenden Medizin in Deutschland gibt es nicht. Arzt und Patient, Wirtschaft und Politik. Viele SpielerInnen entscheiden den Ausgang der Partie. Und dann sind da noch die Spielregeln, die sich von jetzt auf gleich grundlegend ändern können. Beispiel Corona-Pandemie. Eine Situation, die ganz neue Herausforderungen für die ärztliche Versorgung mit sich bringt. Der Masterplan Medizinstudium 2020 legt verstärkt den Fokus auf soziale Kompetenzen. Dieser bildungspolitische Fortschritt könnte die Kommunikation zwischen Arzt und Patient verbessern. Die Auswahlverfahren der deutschen Universitäten sollen dabei helfen. Seit 2020 ist nicht mehr nur der Abischnitt entscheidend für einen Studienplatz in Medizin, sondern es spielen auch andere Kriterien eine Rolle. So zum Beispiel die soziale Kompetenz des Bewerbers oder der Bewerberin. Inwieweit sich das auf die Qualität der Arzt-Patienten-Kommunikation auswirkt, bleibt abzuwarten. Auch alternative Formen der Honorierung und Abrechnung könnten helfen, Ärzte zu entlasten und die Kommunikation zu verbessern. Dass es funktioniert, zeigt das gemeinsame Facharztprogramm der AOK Baden-Württemberg und Bosch BKK. Honoriert wird die tatsächlich nötige Behandlungszeit anstelle einer oft unnötigen apparativen Medizin, die schnell zur Übertherapie führen kann. Außerdem bleibt zu hoffen, dass die Krankenhausreform von 2022 die Sachlage verbessert. Wenn zum Beispiel die Fallpauschalen in den Krankenhäusern ganz abgeschafft werden, könnte das statt der wirtschaftlichen Effektivität endlich wieder das ins Zentrum rücken, um was es geht. Die PatientInnen. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Radio Mikro Europa-Sendung angelangt. Alle Sendungen zum Nachhören findet ihr in unserer Mediathek auf der Homepage der Tübinger Uni-Bibliothek. Wenn ihr mehr über Radio Mikro Europa erfahren möchtet, dann schaut doch mal auf unserer Homepage vorbei, auf www.mikroeuropa.de. Vom Mikrofon verabschiedet sich Rebecca Linz. Tschüss und bis bald.